Könnt ihr euch gerne setzen. Ich kann mich noch gut an diesen einen Moment erinnern. Ich sitze da so auf der Treppe und langsam laufen mir die Tränen die Wangen runter. Was war passiert? Vor circa 10 Jahren hatte ich das Vorrecht, mit meiner Familie zusammen ein Jahr in Texas zu verbringen. Mein Vater hat ein Sabbatjahr dort gemacht und bis auf meine älteste Schwester konnten wir alle mitkommen und ein Jahr in Texas erleben. Und es war ein spannendes, herausforderndes Jahr. Ich war 16 Jahre alt und es waren viele schöne Dinge, aber auch viele Herausforderungen. Und die letzten 3 Monate dieses Auslandsjahres, die waren nochmal was ganz Besonderes, denn da kam unser Cousin uns besuchen. Er brauchte auch selbst eine Auszeit und dann war es wie perfekt vorherbestimmt, dass er zu uns kam und die Zeit mit uns zusammen verbracht hat. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich 3 Schwestern habe und ich liebe meine Schwestern, aber ich habe mir auch immer einen Bruder gewünscht. Ich wollte irgendwie immer gerne einen Bruder haben, hatte ich aber nie gehabt. Und in diesen 3 Monaten ist mein Cousin, obwohl er einiges älter ist als ich, so etwas wie ein Bruder für mich geworden. Er hat Dinge zusammen mit mir unternommen. Ich habe mich irgendwie von Anfang an gut mit ihm verstanden. Und so kam es, wie es kommen musste. Irgendwann, ich wusste ja, dass die Zeit vorbeigehen wird, dass der Moment des Abschieds kommen wird. Aber dann war auf einmal der Tag da und ich war selbst überrascht, wie emotional ich auf einmal war und ja, wie traurig ich auf einmal war, weil ich wusste, so wird das nicht mehr werden. Ja, er hat sein Leben in Deutschland, wir haben unser Leben in Deutschland später wieder und die Wege werden sich vielleicht noch ab und zu kreuzen, aber das wird nicht mehr dasselbe sein. Und deswegen saß ich dann da halt in einem stillen Moment, natürlich nicht vor den anderen, sondern so für mich selbst und fing an zu weinen. Abschied nehmen, das kann manchmal ganz schön traurig sein. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Oder jeder hat doch mal Momente gehabt, wo er gemerkt hat, boah, da wird man so richtig wehmütig, weil man merkt, hier geht etwas zu Ende, hier muss man sich verabschieden und man will es eigentlich gar nicht so wirklich. Man fragt sich vielleicht sogar, ja und was jetzt? Was kommt denn jetzt als nächstes? Wie geht's weiter? Heute feiern wir Christi Himmelfahrt und vor knapp 2000 Jahren ist Jesus an diesem Tag in den Himmel aufgefahren. Und wir möchten uns heute einen Text aus dem Johannesevangelium anschauen, wo Johannes davon berichtet, wie Jesus seinen Abschied ankündigt und welche Argumente er nennt, warum die Jünger darüber nicht traurig sein sollen. Ja, nicht so wie viele andere Abschiede, die einen Grund zur Traurigkeit geben, sondern das ist ein Abschied, der Grund zur Freude geben soll. Abschied nehmen ohne Tränen, so habe ich die Predigt heute Morgen überschrieben. Wir befinden uns, wie gesagt, im Johannesevangelium und zwar in Kapitel 16 und Jesus ist im Gespräch mit seinen Jüngern. Kurz bevor er sterben, auferstehen und in den Himmel auffahren wird, möchte er den Jüngern noch ein paar Dinge einschärfen und mit auf den Weg geben. Und hier steigen wir auch direkt ein in Kapitel 16 ab Vers 5 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Da sagt Jesus, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Jesus macht kein Geheimnis daraus, dass er zum Vater geht, zu dem, der ihn gesandt hat auf diese Erde. Und dann stellt Jesus fest, niemand von euch fragt mich, wohin ich gehe. Und jeder, der ein bisschen aufmerksam die Bibel liest, der wird sich an dieser Stelle fragen, wie kann Jesus das sagen? Haben die Jünger nicht genau das Jesus eben gefragt? In Johannes 13, Vers 36, kurz vorher, lesen wir, da heißt es, Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin folgen. Also die Frage scheint berechtigt, wie Jesus jetzt den Jüngern sozusagen vorwerfen kann, dass sie ihn nicht fragen, wo er hingeht. Die beste Erklärung dafür ist wahrscheinlich die, dass die Jünger zwar diese Frage gestellt haben, wo Jesus hingeht, aber dass sie sich eigentlich nicht wirklich dafür interessiert haben, wo Jesus hingeht. Das ist eher so eine Art Protestfrage. Das kennen wir aus dem Alltag. Ja, wenn zum Beispiel der Papa sich am Wochenende mal verabschiedet von den Kindern, weil er auf Geschäftsreise geht, dann fragen die Kinder auch, Papa, wohin fährst du? Wohin gehst du? Aber was die Kinder eigentlich, da steckt eine ganz andere Frage dahinter. Die Kinder fragen doch eigentlich, Papa, warum verlässt du uns? Wir brauchen dich doch hier bei uns. Wir wollen nicht, dass du weggehst. Wir wollen dich hier bei uns haben. Und so ähnlich ist das hier auch bei den Jüngern. Sie sind stark von ihrem Gefühl eingenommen, dass sie Jesus verlieren könnten. Und dieser ganze Jesus-Nachfolger-Club, der macht doch nur dann Sinn, wenn Jesus direkt bei ihnen ist, oder? Menschlich gesehen ist das doch total nachvollziehbar. Wenn wir uns versuchen, in die Lage der Jünger hineinzuversetzen, das sind Männer, die haben alles stehen und liegen lassen, haben teilweise ihren Job an den Nagel gehängt, um diesem Jesus zu folgen. Und jetzt sagt ihr Meister, ihr Kapitän und Anführer, ich verlasse euch. Wie bitteschön soll das ein Grund zur Freude sein? Nein, Jesus sieht natürlich, was in den Herzen der Jünger vorgeht und dass ihr Herz mit Traurigkeit gefüllt wird. Aber Jesus sagt, halt Männers, wartet mal kurz einen Moment. Bevor euch jetzt die Tränen kommen, will ich euch erklären, warum das kein Grund zur Trauer ist. Und das ist keine billige Ausrede, die ich euch geben werde, kein billiges Hinwegtrösten, sondern ich werde euch einen wirklich guten Grund nennen. Und wir lesen weiter ab Vers 7, was Jesus jetzt sagt. Er spricht, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, ihr seid traurig, doch ich sage euch die Wahrheit. Ich habe eine gute Nachricht. Es ist nützlich, dass ich weggehe, nur dann kann der Beistand kommen. Und mit dem Beistand meint er den Heiligen Geist. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist das denn physikalisch unmöglich, dass Jesus und der Geist gleichzeitig auf der Erde sind und wirken? Das ist nicht das, was Jesus hier sagen möchte, sondern was Jesus hier ankündigt, ist nichts Geringeres als das Anbrechen eines völlig neuen Zeitalters. Das Anbrechen des Zeitalters des Heiligen Geistes. Und dieses Zeitalter, das wurde schon lange vorher angekündigt. Im Alten Testament haben die Propheten dieses Zeitalter angekündigt. Das Königreich Gottes. Und das ist kein politisches Reich, sondern das ist ein überirdisches Reich. Die Ausgießung des Geistes ist das Markenzeichen für dieses Zeitalter. Aber dieses Reich kann erst dann anbrechen, wenn Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist und sich zu Rechten von Gottes auf den Thron setzt. Liebe Jünger, lasst es euch gesagt sein, wenn ich gehe, beginnt etwas Neues und zwar etwas noch Besseres, das Zeitalter des Geistes. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich glaube, der ein oder andere von euch hatte doch sicherlich auch schon mal so diesen Gedanken, boah, wäre das nicht schön, in dieser Zeit von damals zu leben, wo Jesus gelebt hat? Wäre das nicht cool, das alles mitzuerleben, live, wie er gepredigt hat, wie er Wunder getan hat, wie er sich verhalten hat? Vielleicht bist du sogar heute hier oder du sitzt vor dem Livestream und sagst, ja, wenn ich das alles live miterlebt hätte, dann könnte ich glauben, dann würde ich an diesen Jesus glauben. Aber wie sicher kannst du dir da sein? Wie viele Menschen haben Jesus live miterlebt und haben trotzdem nicht an ihn geglaubt? Ja, im Gegenteil, ihn sogar als dämonisch abgetan. Jesus sagt hier genau das Gegenteil. Er sagt zu den Jüngern, es kommt eine bessere Zeit auf euch zu, liebe Freunde. Warum? Weil die Umstände besser werden? Weil das Leid geringer wird auf der Welt? Nein, nicht deswegen. Sondern, wenn wir das jetzt mal logisch durchdenken, was verändert es, dass Jesus in den Himmel kommt und er den Geist sendet? Naja, Jesus als Mensch, er hatte einige Beschränkungen, die er sich selbst auferlegt hatte. Jesus ist Gott, aber er hat sich einige Dinge auferlegt, wie zum Beispiel eben als Mensch nur an einem Ort sein zu können. Also Jesus war auf der Erde immer nur an einem Ort gegenwärtig. Doch jetzt kommt der Heilige Geist und das verändert alles. Auf einmal ist Jesus durch den Heiligen Geist aktiv überall auf der Welt, an allen Flecken dieser Erde, manchmal sogar an den verstecktesten Winkeln, wo kein Missionar hinkommt. Der Heilige Geist ist die größte Bedrohung für die dämonische Welt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das sollte uns heute ermutigen. Wir dürfen in diesem Zeitalter des Geistes leben. Wir kennen es nicht anders, wir sind so aufgewachsen, aber das war nicht immer so, wie es heute ist. Doch wie genau wirkt jetzt dieser Beistand? Jesus, den konnte man sehen, den konnte man hören. Er war präsent. Der Heilige Geist ist auch präsent, aber wie wirkt er? Wir sehen ihn ja nicht. Darauf geht Jesus nun ab Vers 8 ein. Da sagt er, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist hat den Auftrag, genau das weiterzuführen, was Jesus auch schon getan hat. Und zwar die Menschen auf dieser Welt zu überführen von drei Dingen. Von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und bei jedem dieser drei Aspekte nennt Jesus auch eine Begründung. Das wollen wir uns gleich im Detail anschauen. Aber zunächst mal die Frage, was bedeutet überführen eigentlich? Dieser Begriff, der hier gebraucht wird, wird im Neuen Testament 18 Mal gebraucht. Und immer, an jeder Stelle steht es im Zusammenhang mit persönlicher Schulderkenntnis und der Aufforderung zur Umkehr. Manche Menschen haben das Bild von Gott, als ob Gott so wäre wie ein kritischer Journalist. Was macht so ein kritischer Journalist, wenn er ein Unternehmen beobachtet und sagt, boah, da laufen einige Dinge schief, ich möchte dieses Unternehmen mal so richtig, dass alle Versagen an die Oberfläche kommen. Dieser kritische Journalist geht natürlich hin und nimmt sich stundenlang, nächtelang Zeit, um alle Akten zu recherchieren, Menschen zu interviewen, die Informationen haben, um am Ende hinzugehen und einen ellenlangen Artikel in die Zeitung oder online zu setzen. Und dieser Artikel lässt diese Firma in Flammen aufgehen. Und er hat es geschafft, erfolgreich diese Firma zu vernichten. Und manche stellen sich Gott so vor, als ob er einer wäre, der alle Sünden aufdeckt, um uns zu vernichten. Und der Geist Gottes hätte das Recht dazu. Er hätte doch, also wenn er bei mir recherchieren würde, dann würde er mehr als einen Artikel füllen können mit Dingen, die überhaupt nicht richtig laufen, die voller Versagen sind. Aber das Schöne ist, der Geist Gottes, der möchte dich und mich nicht einfach nur bloßstellen. Nein, er möchte, dass du und ich, dass wir unsere Schuld einsehen und dann aber auch Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, so ein Journalist, der hat nicht das Ziel zu helfen, irgendwie die Firma neu aufzubauen oder so. Nein, sein einziges Ziel ist es, das zu vernichten. Und Gott ist anders. Ja, überführen klingt vielleicht erstmal so negativ, aber eigentlich ist es super positiv. Überführen meint, er möchte, dass eine persönliche Schulderkenntnis stattfindet. Ja, so Sätze wie, die ganze Welt geht zugrunde, ach, diese Generation, in der wir leben, oder we all make mistakes, also alle machen doch Fehler. Das sind immer leicht gesagte Sätze, aber der Geist Gottes sucht nach Menschen, die bereit sind, bei sich selbst anzufangen. Schauen wir uns mal die drei Aspekte genauer an, die Jesus hier nennt. Als erstes sagt Jesus, dass der Heilige Geist die Welt von Sünde überführen wird. Und die Begründung, die er nennt, weil sie nicht an mich glauben. Dass ein Mensch seine persönliche Schuld vor Gott eingesteht, das ist einzig und allein ein Gnadenwerk des Heiligen Geistes. Wenn wir sehen, wie die Leute auf Jesus reagiert haben damals, dann merken wir, dass er nicht so viele wirkliche Nachfolger hatte. Ja, Jesus ist bei den politischen Herrschern entweder auf Ignoranz oder auf Ablehnung gestoßen. Die großen Massen glaubten nicht wirklich an Jesus. Der Geist, den Jesus sendet, bezeugt es aber, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass nur er einen Sünder erretten kann. Der Kern von Sünde ist ja der, dass wir als Menschen Gott nicht vertrauen. Das hat angefangen im Garten Eden, wo der Mensch ein einziges Gebot hatte, was für ihn gut war, und der Mensch gesagt hat, na, ich glaube da nicht ganz dran. Und als Jesus dann kam, die größte und leuchtendste Offenbarung Gottes, da haben die meisten gesagt, nee, das kann er nicht sein. Das passt nicht. Menschenherzen sind oft so hart wie Stein, und nur Gottes Geist kann diese Herzen verändern, kann diese Herzen rausreißen und uns ein neues Herz geben. Und wenn dir heute klar werden sollte, dass du ein erlösungsbedürftiger Mensch bist, dann beweist dich genau in diesem Moment, wie aktiv der Heilige Geist auch heute noch ist. Jesus nennt den zweiten Faktor Gerechtigkeit. Der Heilige Geist wird von Gerechtigkeit überführen. Wie begründet er das diesmal? Er sagt, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das erstmal irgendwie nicht wirklich verstanden. Wie hängen diese beiden Sachen zusammen? Aber überlegen wir das mal durch. Jesus ist in seiner Wirkungszeit auf der Erde immer wieder Menschen begegnet, die sich selbst für gerecht hielten. Ja, die gesagt haben, ich habe eigentlich einiges vorzuweisen, womit ich vor Gott am Ende wohl dann auch bestehen kann. Und Jesus musste diesen Menschen immer wieder aufzeigen, dass sie eine leere Gerechtigkeit haben. Und in diesem Sinne wirkt der Heilige Geist auch bis heute noch und zeigt Menschen auf, dass sie eben nicht aus ihrer Kraft gerecht werden können vor Gott. Weißt du, es macht dich und mich, das macht uns nicht gerecht, dass wir regelmäßig zur Kirche gehen. Es macht uns nicht gerecht, dass wir viel Geld für gute Zwecke spenden. Es macht uns nicht gerecht, dass wir nicht so viel fluchen wie andere. Es macht uns nicht gerecht, dass wir nur Fairtrade-Milch kaufen. Verstehe mich nicht falsch, das sind alles gute Dinge. Aber sie haben 0,0% Einfluss auf deine und meine Gerechtigkeit vor Gott. Der Mensch ist ohne Vergebung vor Jesus nicht gerecht. Punkt. Und genau diese Erkenntnis bewirkt der Heilige Geist. Ja, die Begründung ist hier an dieser Stelle ziemlich interessant, finde ich. Was auffällt, ist, dass Jesus hier das Personalpronomen wechselt. Man hätte erwarten können, dass er sagt, weil ich zum Vater gehe und die Menschen mich nicht mehr sehen, aber er sagt, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Damit spricht er seine Jünger direkt an. Und was Jesus wahrscheinlich implizit damit sagen möchte, ist, der Geist, den ich senden werde, der wird vor allem durch euch wirken. Der wird die Menschen durch euch überführen. Der Heilige Geist wirkt in erster Linie nämlich nicht außerhalb von Christen, sondern durch Christen, durch uns. Wir könnten das Ganze vielleicht mit einem Boxkampf vergleichen. Ja, da ist so ein Boxer am Ring und vielleicht haben wir manchmal so diese Vorstellung, dass der Heilige Geist dieser Boxer wäre, der den Kampf kämpft und wir sitzen auf den Rängen und applaudieren ihm zu, feuern ihn an und schieben uns dabei ein bisschen Popcorn rein. Aber so ist es nicht, sondern wir selbst stehen in diesem Ring und müssen den Kampf des Glaubens kämpfen. Und der Heilige Geist aber, der ist ganz nah an uns dran. Der ist unser Trainer, der ist derjenige, der uns aufbaut, wenn wir mal ein paar Schläge kassieren. Der uns dann wieder aufrichtet. Er ist derjenige, der uns Tipps gibt für diesen Kampf. Der Trainer ist ganz eng dran und wenn man am Ende diesen Kampf gewinnt, dann geht man nicht so dahin, sondern dann sagt man so, ich weiß genau, woher dieser Erfolg kommt, nämlich von meinem Trainer. Und den hebt man aufs Podest. Natürlich hinkt jeder Vergleich und der Heilige Geist ist mehr als ein Trainer, aber er ist eben auch das. Er ist auch ein geistlicher Trainer für uns. Und wie lässt sich dieses Bild jetzt auf die Sache mit der Gerechtigkeit übertragen? Naja, das Geniale ist, dass der Heilige Geist gläubige Menschen gebrauchen möchte, um die anderen Menschen in ihrem Umfeld von ihrer falschen Gerechtigkeit zu überführen. Und er möchte uns gebrauchen, dass wir Menschen begegnen und sie zu Jesus führen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du aktiv an diesem Prozess beteiligt. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Du kannst deine Nachbarn einladen, die Menschen, die direkt in deiner Umgebung wohnen. Du kannst mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen vom Erlösungsangebot von Jesus erzählen. Du kannst Verse, gute Zitate, Glaubenserlebnisse in den sozialen Medien mit anderen teilen. Du kannst montags hierher kommen und mit einigen Jugendlichen zusammen auf die Straßen von Ostheim und Neubrück gehen und dort den Menschen begegnen, mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen von Jesus erzählen. Du kannst freitags zum Obdachlosencafé kommen und dort Menschen begegnen, die Jesus auch brauchen, so wie du und ich. Der Punkt ist der, wir haben den Heiligen Geist bekommen, nicht dafür, um uns gemütlich auf die Couch zu setzen. Nein, der Heilige Geist ist unser Trainer, der uns in Bewegung setzen möchte. Er gibt uns die Anweisungen und wir sollten diese Anweisungen ausführen. Der dritte Aspekt, den Jesus nennt, ist der, dass der Geist von Gericht überführen wird. Warum? Weil der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Auch hier war mir irgendwie der Zusammenhang erstmal schleierhaft. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Jesus weiß, dass die Art und Weise, wie die Welt richtet, zutiefst verdreht und moralisch pervers ist. Ja, das Gute wird böse genannt und das Böse wird gut genannt. Die Welt hat einen völlig verkorksten Gerichtsmaßstab und das Gericht Gottes dagegen ist gerecht und wahr. Und der Heilige Geist soll den Menschen aufzeigen, dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Der Fürst dieser Welt, das ist niemand anderes als Satan. Und ein Name, den die Bibel gebraucht für den Satan, ist Diabolos, was wortwörtlich übersetzt bedeutet Durcheinanderwerfer. Und das sehen wir doch, oder? Dass das der Teufel tut. dass der die guten Ideen und Gebote Gottes nimmt und sie durcheinander wirbelt und die Menschen verwirrt. Und er hat die Menschen auf Irrwege geführt, er hat sie auf Gedanken gebracht wie, wir schaffen das auch schon ohne Gott. Oder wir können selbst entscheiden, was gut und böse ist. Jeder kann das für sich selbst entscheiden. Ach, und wenn es Gott gibt, dann wird er uns am Ende schon alle in den Himmel lassen. Ein guter Gott würde doch niemanden ins Verderben gehen lassen, in die Hölle. Aber Jesus sagt, nein, so ist es nicht. So einfach ist es nicht. Es gibt zwei Herrscher, zwischen denen du wählen kannst. Entweder bin ich das, sagt Jesus, oder der Fürst dieser Welt ist dein Herrscher. Nur ein ganz wichtiger Hinweis, das Spiel ist schon entschieden. Der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet. Also wenn das Ganze jetzt ein Fußballspiel wäre und da würde Team Jesus gegen Team Fürst der Welt antreten, dann könntest du dein ganzes Vermögen, ob das wenig oder viel ist, sei mal dahingestellt, aber du könntest dein ganzes Vermögen auf Team Jesus setzen und du würdest hundertprozentig gewinnen, weil dieses Spiel schon entschieden ist. Im Fußball wäre das langweilig, wenn man vorher schon wüsste, wie das Spiel ausgeht, aber wenn es um die Ewigkeitsperspektive geht, ist das doch ziemlich gut, oder? Das zu wissen, dass der Ausgang des Spiels schon feststeht. Da dürfen wir froh sein, dass wir wissen dürfen, wenn wir zu Jesus gehören, dann stehen wir jetzt schon auf der Siegerseite. Vielleicht fühlen wir es nicht immer, vielleicht sieht es nicht immer alles unbedingt so aus und wir benehmen uns auch längst nicht immer so wie Sieger. Aber es ist ein Fakt, weil Jesus gewonnen hat, haben auch wir gewonnen. Und jetzt möchte ich dir an dieser Stelle ganz persönlich die Frage stellen, wer ist dein Herrscher? Ich frage dich nicht nach deinem Familienhintergrund, ob du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, sondern ich frage dich ganz persönlich, wer ist dein Herrscher? Denn Gott hat nur Kinder, er hat keine Enkelkinder. Das ist eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Und wenn der Heilige Geist heute dein Herz bewegt und dir klar wird, dass du unter der Herrschaft eines bereits Besiegten stehst, dann möchte ich dich ermutigen, du kannst heute einen Herrschaftswechsel vollziehen. Du kannst die Seite wechseln. In diesem Moment, wo Jesus von all den Dingen gesprochen hat, war es noch nicht geschehen, aber wenig später ist er für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Er hat die Schuld der ganzen Welt, also auch deine und meine persönliche Schuld, auf sich genommen und hat dafür bezahlt. Mit seinem kostbaren Blut. Er hat es sich alles kosten lassen. Und der Weg ist frei. Du darfst Jesus als den Herrscher in deinem Leben annehmen. Du darfst heute noch auf die Siegerseite wechseln. Du kannst es ganz persönlich für dich machen, dort, wo du gerade bist. Du kannst ein Gebet sprechen, indem du Jesus sagst, Jesus, ich sehe es ein, ich habe Schuld und ich brauche deine Vergebung und ich möchte, dass du der Herrscher in meinem Leben bist. Du kannst aber auch gerne im Anschluss an die Predigt hier zu uns nach vorne kommen, wir können zusammen beten. Aber wenn Gott dich ruft heute, dann möchte ich dich ermutigen, zögere nicht. Das ist ein guter Ruf, dem du zu 100% vertrauen kannst, der einzige Ruf, dem du zu 100% vertrauen kannst. Wir kommen zum letzten Abschnitt des Textes und der ist hochinteressant und auch viel diskutiert. Ich habe den Abschnitt mit der Überschrift übersehen, wie Jesus auch heute noch spricht. Wir lesen mal die Verse 12 bis 13a. Da sagt Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Okay, Jesus würde den Jüngern wirklich gerne noch Dinge mitgeben, aber er merkt, er sieht, das wäre jetzt gerade zu viel für die Jünger. Eins nach dem anderen, Lernprozesse brauchen Zeit. Das kennen wir doch auch aus dem normalen Leben. Von einem einjährigen Kind erwarten wir nicht, dass es einen kritischen Artikel über die Klimapolitik in Deutschland schreiben kann. Von einem einjährigen Kind, da freuen wir uns, wenn es Mama und Papa sagen kann. Und genauso sieht Jesus, okay, ich kann den Jüngern einiges mitgeben, aber einige Dinge können sie jetzt noch nicht begreifen und noch nicht tragen. Aber genau dafür wird er den Geist senden. Er wird die Jünger Jesu in die ganze Wahrheit leiten, heißt es hier. Und die NGÜ übersetzt das ziemlich treffend, wie ich finde, an dieser Stelle. Sie sagt, er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Es ist ja nicht so, dass die Jünger noch gar nichts begriffen hätten von der Wahrheit. Aber der Geist hilft ihnen, die Wahrheit tiefer zu begreifen. Und damit setzt er genau das Werk fort, was Jesus getan hat. Schaut mal, die Juden, die wussten von den Geboten Gottes. Ja, sie wussten, dass Gott zum Beispiel gesagt hat, du sollst nicht töten. Aber als Jesus gekommen ist, hat er den Juden geholfen, zu verstehen, was dieses Gebot in der Tiefe bedeutet. Er hat den Menschen gesagt, aufgezeigt, dass es nicht erst beim Töten beginnt, sondern hier im Herzen. Wenn man Hass gegen einen anderen Menschen entwickelt, da beginnt das Töten schon. Und das, was Jesus getan hat, das setzt der Geist jetzt fort. Er möchte uns tiefer in diese Wahrheiten hineinleiten. Manche Bibelleser sehen hier an dieser Stelle einen Hinweis darauf, dass nach der Himmelfahrt Jesu noch weitere ganz neue Offenbarungen dazukommen, aber das gibt der Kontext hier nicht her. Das merken wir spätestens dann, wenn wir uns die Verse 13b bis 15 anschauen. Da sagt Jesus nämlich, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Diese Verse sind absolut faszinierend. Hier wird deutlich, wie eng Vater, Sohn und Geist miteinander verbunden sind. Ja, der Geist wird nicht aus sich selbst reden, sagt Jesus. Nein, er wird meine Worte verkündigen. Der Heilige Geist ist sozusagen das Sprachrohr von Jesus. Und das Kommende wird er den Jüngern verkündigen. Redet Jesus hier über die Endzeit oder was meint er mit dem Kommenden? Ich denke, dass es eher nicht um die Endzeit geht. Mit den kommenden Dingen meint Jesus wohl am ehesten seinen Tod, seine Auferstehung und seine Herrschaft. Da denkt man vielleicht im ersten Moment, okay, wie kann das sein? Der Geist kam doch erst nach diesen ganzen Dingen. Was Jesus hier wohl meint, ist, dass der Geist diese Dinge, die kommen werden, Tod, Auferstehung, Herrschaft, dass er Geist helfen wird, diese Dinge in der Tiefe zu begreifen. In Vers 14 sagt Jesus, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Wenn der Geist spricht, wenn der Geist Gottes spricht, dann zeigt er immer auf Jesus. Ja? Er ist wie ein Hinweisschild auf Jesus. Das ist seine Aufgabe. Und der Geist ist nicht getrennt von Jesus und macht sein eigenes Ding, sondern er ist ganz eng mit Jesus verbunden. Und Jesus wiederum, er ist auch nicht einfach nur auf sich selbst gegründet, sondern er ist vom Vater gesandt. Und in Vers 15 wird es deutlich, wo Jesus dann sagt, alles, was der Vater hat, ist mein. Ich habe das Ganze mal versucht, hier grafisch darzustellen. Da ist also Gott der Vater und Jesus sagt, alles, was der Vater hat, ist mein. Und der Heilige Geist wiederum, der spricht die Worte Jesu. Er verkündigt diese Worte. Hier sehen wir in diesem Text wunderbar diesen Zusammenhalt zwischen Vater, Sohn und Geist. Und wem wird der Heilige Geist diese Dinge verkündigen? In erster Linie den Aposteln, zu denen Jesus hier spricht. Und dann in zweiter Linie auch zu uns heute. Auf diese Weise spricht Jesus auch heute noch zu dir und zu mir. Und wann tut er das? Eigentlich immer dann, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir in seinem Wort lesen, dann kann der Geist zu uns sprechen. Oft, wenn wir anderen gläubigen Menschen begegnen, mit ihnen sprechen, redet der Geist zu uns. Durch Predigten kann der Geist zu uns sprechen, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Und deswegen muss man es eigentlich so sagen, in Wirklichkeit ist Jesus nicht wirklich weg. Er ist da durch seinen Geist. Ist er auch heute hier anwesend und in diesem Raum gegenwärtig. Jesus ist also nicht einfach gegangen und hat gesagt, so, Männers, ich habe euch alles mitgegeben und jetzt schaut mal zu, dass ihr klarkommt. Nein, er hat uns einen Beistand gegeben. Er hat uns einen Beistand gegeben, durch den wir ganz eng mit Jesus und dadurch auch mit dem Vater verbunden sein können. Normalerweise ist Abschied nehmen ja eine traurige Angelegenheit, aber Jesus hat tatsächlich einen Weg gefunden, wie aus einem scheinbar sehr traurigen Anlass ein fröhlicher Anlass werden kann. Ein Anlass, den wir bis heute als Christen feiern, deswegen feiern wir Christi Himmelfahrt. Es ist ein Abschied nehmen ohne Tränen. Und ich möchte dir zum Schluss jetzt noch einmal diese Frage stellen, hast du diesen Geist? Erkennst du, dass du ein Sünder bist vor Gott? Erkennst du, dass deine eigene Gerechtigkeit vor Gott nicht reicht? Erkennst du, dass du im Verliererteam bist, wenn Jesus nicht dein Herrscher ist? Dann will ich dich einfach ermutigen, heute zu Jesus zu kommen. Die Musiker, ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich ermutigen, du brauchst keine Angst zu haben. Ja, Jesus will nicht einfach nur deine Schuld aufdecken, um dich zu vernichten. Jesus möchte deine Schuld aufdecken, um dir zu vergeben und um dich zu heilen. Und weißt du, Gott freut sich über nichts mehr als über einen Menschen, der sich vor ihm beugt und der sagt, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche dich als meinen Herrn. Ich brauche deinen Geist, um richtig von falsch zu unterscheiden und ein Leben zu Gottes Ehre führen zu können. Wir hören jetzt auf ein Lied und du hast die Möglichkeit, währenddessen einfach, während diesem zeugnishaften Lied, einfach nochmal über das Ganze nachzudenken und darüber nachzudenken, wo du gerade stehst. Und wenn du ein Gespräch haben möchtest, wie gesagt, wir sind gerne bereit, wir sind gerne da. Nicht ich lade euch ein, sondern er lädt euch ein.